Hey, was für eine Woche haben wir gehabt? Ein richtiger Vorsommer. Prost. Ich habe nicht gewusst, dass das Wetter umschlägt. Ich denke, heute ist es extrem heiß. Wir haben das auch schon gemacht, dass wir nachher so zu trinken genommen haben. Aber heute müssen wir ein bisschen über Wasser nachdenken. Hast du diese Woche mal richtig Durst gehabt? Hast du mal richtig Durst gehabt diese Woche? Schon? So richtig Durst? So, du noch auf Schriftdeutsch umschalten. Hilft das für dich zum Übersetzen oder ist das Wurst? Kommt nicht davon? Dann muss ich nicht übersetzen. Ja gut, du auf Hochdeutsch. Also ich frage mich, ob ihr wirklich Durst gehabt habt. Ob wir überhaupt wissen, was Durst ist, oder? Das ist nicht so ein kleines Gelüstchen, irgendwas zu trinken, oder? Und wirklich so einen trockenen Hals. Und dann, also all diejenigen, die wirklich mal Durst hatten, dann habt ihr was gemacht? Was getrunken, oder? Okay, wie fühlt sich das an, wenn man wirklich Durst hat und dann etwas trinkt? Wie fühlt sich das an? Was geschieht da? Such nach Gefühlen, nach Eindrücken. Was geschieht, wenn man dann etwas trinkt? Erfrischend, ja. Wohltat. Manchmal ein Aufschnaufen. Man hat gar nicht gemerkt, wie der Durst einen plagt und dann trinkst du etwas. Und
man kann nicht mehr aufhören.
Oh ja, oh ja. Dann ist es besser, wenn man Wasser und nicht Bier trinkt. Manchmal kann man nicht aufhören, ich kenne das auch. Ich trinke im Sommer oft vorzugsweise kalte Milch und so. Und da kann schon passieren, dass ich 2-3 Gläser hintereinander trinke und einfach das Gefühl habe, ich habe immer noch Durst und der Bauch wird immer dicker, oder? Aber dieses Gefühl behaltet das. Ich komme am Schluss nochmal auf das zurück. Aber lasst uns anfangen einfach mit ein paar Fakten zu Wasser. Einige von euch wissen das bestimmt, aber alle anderen werden es gleich jetzt erfahren, dass unsere Erde bis zu 3/4 von der Oberfläche aus Wasser besteht. Ich habe selber wieder gestaunt, wir sind so erdbezogen, oder? Dass man manchmal das unbestimmte Gefühl hat, alles ist Erde. Aber wenn du dir mal den Globus anschaust, dann merkst du, da ist so viel Wasser. Fast 3/4 der ganzen Oberfläche. Ist das nicht erstaunlich? Eigentlich sind unsere Kontinente so wie kleine Inseln, die darauf rumschwimmen und so. Und nur 3,5% davon sind Süßwasser. Alles andere ist Salzwasser. Und ganz klar heißt es am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, dass unser Vater Erde oder Staub genommen hat, ihn angehaucht hat und dann war es ein lebendiger Mensch, oder? Aber hast du gewusst, dass wir im Schnitt aus 65% Wasser bestehen, jedes von euch? Du bestehst aus 65% Wasser. Mach mal so. Oder wenn man dich auswinden würde wie einen Lappen, oder? Dann müssten da 65% Wasser rauskommen. Israel war einmal, gehörte lange Zeit zu den trockensten Ländern auf der ganzen Welt. Aber Israel als Volk Gottes immer noch hat eine unglaubliche Innovationskraft. Ich habe kürzlich gelesen, Israel erhält die Hälfte von allem Trinkwasser durch Entsalzungsanlagen. Also sie nehmen mehr Wasser, entsalzen es. Und kaum zu glauben, dass dadurch eines der trockensten Länder der Welt zu einem Wassergiganten wurde. Das Land muss sich mit einer ungewöhnlichen Frage beschäftigen, nämlich der Frage, wohin gehen wir mit dem überflüssigen Wasser? Ist interessant. Israel ist in vielen technischen und anderen Belangen immer wieder ein Taktgeber für die ganze Welt. Und da gibt es noch was anderes, dass die Wasserwirtschaft zu einem Milliardengeschäft wird. Ich lese euch das vor, da heißt es, transnationale Konzerne versuchen die Kontrolle über die Grundlagen alles Lebens in ihre Hände zu bekommen. Die lebenswichtige Ressource Wasser soll nicht mehr in der Hand von Gemeinwesen sein und jedem Mensch via Menschenrecht zur Verfügung stehen, sondern soll zu einem Handelsgut werden, das von privaten Firmen kontrolliert und verkauft wird. Man liest immer wieder mal etwas über Nestle, die betreiben dieses Geschäft auf auch kriminelle Art und Weise, zapfen Grundwasser ab, zahlen praktisch nichts für das Wasser, aber was sie dann dabei verdienen, das ist jenseits von jeder Schamgrenze. Und jemand hat gesagt, wenn es wieder Krieg gibt, dann wird es in Zukunft Krieg um Wasser geben, also um die allernotwendigsten Ressourcen, die wir Menschen überhaupt haben. Außer die Technik von Israel inspiriert die ganze Welt, von dem vielen, vielen Meerwasser zu profitieren. Und das Wasser hat zwei Seiten. Einerseits ist es lebensspendend, erfrischend und durstlöschend und auf der anderen Seite hat es auch einen mörderischen und absolut zerstörerischen Zug, oder? Beides, wir kennen beides. Vielleicht könnt ihr mal kurz austauschen, welche biblischen Geschichten über Wasser kommen euch in den Sinn? Tauscht euch mal kurz aus, dreht euch um, links und rechts und so, tragt mal zusammen. Also, ihr seid immer noch beim Wasser, oder? So. Eigentlich hätten wir einen Wettbewerb machen sollen und dass ihr zählt, wie viele das ihr findet. Für so ein kleines Glücksgefühl, oder? Okay, lasst uns kurz sammeln. Die schöne Reihe nach. Was habt ihr herausgefunden? Noah. Jona. Ja. Lut. Moses. Rotes Meer, genau. Oh ja, genau. Den wollen wir in der Schweiz. Wie? Ja, Jesus, der Wasserläufer. Wasser in Wein ist auch nicht schlecht. Taufe. Sturm auf dem See. Der Naaman, genau. Heilung am Fluss. In einer Pütze. Frau am Brunnen in Samaria. Taufe von Jesus. Wein? Ja. Genau, als Jesus starb, haben sie das mit einem Speer getestet. Da kam Blut und Wasser aus seiner Seite. Wer? Ja, genau. In Mara, in der Wüste, war das mit dem Bitterwasser? Nein, das ist nochmal was anderes, genau. Bild vom Heiligen Geist. Genau. Okay, das ist gut. Das ist gut. Eins hat gerade niemand gesagt, das ist wirklich ein ganz starkes Wunder. Der Rückstau vom Jordan. Als Israel über den Jordan ging, zu einer Zeit, als er Hochwasser führte, hat der Jordan gestoppt und hat sich zurückgestaut, weit hinauf bis zu einem Dorf, das benannt wird in der Bibel. Ganz Israel ging trockenen Flusses rüber. Das restliche Wasser floss ab ins Tote Meer. Das ist fast so eine starke Geschichte wie die Teilung vom Roten Meer. Das ist eindrücklich. Genau, in Wellengebieten. Ja, und die Bibel braucht wirklich das Wasser auch im symbolischen Bereich an so vielen Orten, bildhaft. Ein Psalmist sagt, oh, rette mich Gott, denn das Wasser steht mir bis zur Seele, sagt er. Wir sagen bis zum Hals, oder? Oder der Hosea, im Hosea lesen wir, dass Gott sagt, über die Obersten von Juda schütte ich meinen Grimm aus wie Wasser. Das Wasser muss überall herhalten. Oder der Hiob meint, meine Klage hört nicht auf, sie fließt dahin wie Wasser. Ein Strom, der nicht abreißt, fließt und fließt, mein Leiden fließt. Der David ähnlich, in meiner Not zerfließe ich wie Wasser. Du weißt, wie das ist, wenn du etwas Wasser ausschüttest, das breitet sich dann gleich aus und der David sagt, hey, so ist meine Not, so richtig dahingeschüttet, das Wasser versickert. Dann lesen wir, dass es Leute gibt, die Unrecht trinken wie Wasser. Oder gestohlenes Wasser ist süß. Wasser des Lebens. Und einmal gebraucht die Bibel Wasser und Brunnen für ein Bild für die Frau. Und das lese ich euch vor aus Sprüche 5. Da geht es, dass man nicht die falsche Frau sich angeln soll. Es heißt dann da, dieser Weisheitslehrer sagt, mein Sohn, hör mir gut zu und achte auf meine Worte. Präge sie dir ein und so weiter. Und dann kommt die erste Weisheit von ihnen und sagt, mein Sohn, hör mir zu und beherzige, was ich dir als Weisheit und Einsicht weitergebe. Dann wirst du gescheit und rätsch, was Hand und Füße hat, würde mir sagen, oder? Dann sagt er, die fremde Frau lockt dich mit honigsüßen Worten und ihre Worte fließen wie Öl. Es flutscht nur so. Gell? Die fremde Frau, sie ist verführerisch, sie lockt dich, sie reizt dich, es wird so gut runtergehen. Und sagt, aber wenn du dann mit ihr im Bett warst, das steht nicht da, aber das ist ja logisch, dann ist es am Ende bitter wie Galle. Wem kam schon mal Magensaft hoch? Du weißt, wie sich das anfühlt, oder? Okay. Sie ist tödlich wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Harte Worte. Gilt auch für die Männer umgekehrt. Sie reißt dich mit in den Tod, ihre Schritte führen geradewegs ins Grab. Also wenn du mit der fremden Frau gehst, dann bist du immer unterwegs Richtung Friedhof, oder? Und damit du den Weg zum Leben nicht siehst, lenkt sie dich ab, ohne dass du es merkst. Und dann später sagt er dann, du hast doch einen eigenen Brunnen, deine Quelle, die klares Wasser sprudelt. Und bei diesem Spruch geht es um die Frau, um die eigene Frau, um die Ehefrau, oder? Ist das nicht ein schönes Bild zum Thema Wasser? Du hast doch einen eigenen Brunnen, eine eigene Frau, eine Quelle, die klares Wasser sprudelt. Trink aus dieser Quelle. Willst du, dass ihr Wasser auf die Straße fließt? Willst du es etwa mit anderen teilen? Für dich allein soll es sprudeln. Freu dich an deiner Frau, die du jung geheiratet hast. Sie soll dir viele, viele Kinder bringen. Anmutig ist sie wie eine Gazelle und ihre Brüste sollen dich immer berauschen. In ihren Armen kannst du dich selbst vergessen. Coole Worte aus der Bibel, oder? Also ihr Männer, wir wissen, warum wir anderen Frauen auf die Brüste schauen. Und Gott sagt, hey, ich habe das wirklich so gemacht, aber eigentlich ist gedacht, dass du an den Brüsten deiner eigenen Frau deine Freude hast, oder? Und nicht die der anderen. Und er sagt, hey, berauscht euch, ihr Männer, berauscht euch, sofern eure Frauen euch lassen. Das ist ein Joke. Good. Und er sagt, in ihren Armen kannst du dich vergessen, oder? Ist ein tolles Bild. Aber die Frau als Brunnen, Thema Wasser und so. Wo und wie löschen wir unseren Lebensdurst? Wie erleben wir Jesus als Quelle von Wasser? Wir sind nicht die Einzigen, die Durst haben. Es gibt eine ganz bekannte Stelle in den Psalmen, Psalm 42, da sagt der Autor von diesem Lied: Ich habe im Fall so Durst wie ein Hirsch nach frischem Wasser. Er sagt, wie ein Hirsch, der nach frischem Wasser lechzt. Und ich weiß nicht, ob jemand von uns schon mal so Durst hatte, dass wir sagen im Dialekt, dass der Zunge am Boden aber hängt, oder? Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so, genau so, das beschreibt genau das Gefühl, das ich habe. So sehnt sich mein Herz Gott nach dir. Ich dürste nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen? Ich staune immer wieder, die Psalmisten, die finden wirklich Worte, wo ich manchmal keine Worte mehr finde. Die haben die Kunst, etwas zu beschreiben, bildhaft zu werden, dass Bilder in einem aufsteigen. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, dem lebendigen Gott. Und es gibt auch Gerichtsworte im Jeremia, einer der großen Propheten in der Bibel. Groß, weil es einer der dicksten Bücher ist unter den Propheten. Groß, weil er gegen 30 Jahre Prophet war und im Dienst war und so. Und da steht im Kapitel 2, Vers 13, so ein Gerichtswort von Gott seinem Volk Israel gegenüber. Und er sagt, mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt, also zweifaches. Erstens, mich, die Quelle des frischen Wassers, haben sie verlassen. Das ist das erste Unrecht. Sie sind einfach davongelaufen, weg von der Quelle des Lebens. Und das zweite Unrecht ist, dass sie sich Zisternen gegraben haben, Brunnen, die aber rissig sind und das Wasser nicht halten können. Hast du auch solche Brunnen? Eigen gegrabene Zisternen? Klar, ist klar, das ist schon dieser Jesus und so. Und von da kommt auch sehr viel, oder? Aber vielleicht hast du dir noch ein, zwei andere Brunnen zugelegt, weil du vielleicht Jesus nicht immer gleich vertraust. Du denkst, naja, wenn denn der Jesus mal versiegt, dann habe ich da noch zwei, drei Löcher im Boden. Da schlürfe ich dann etwas brackiges Wasser und so. Oh ja. Fernsehen zum Beispiel. Es geht ja nicht darum, dass andere Dinge uns auch erfrischen, aber es geht eher darum, wo die Prioritäten liegen, oder? Gott hat die ganze Schöpfung gemacht, um uns zu erfrischen. Jeden Regen und all die guten Dinge zum Essen, das hat er gemacht, oder? Er will, dass uns das gut tut. Aber wenn wir dabei die wahrhafte Quelle vernachlässigen, dann sind wir auf einem komischen Weg, oder? Ich habe mir kürzlich selber darüber Gedanken gemacht, über einen Bereich in meinem Leben, wo ich mich echt auch fragte, hey, was ist das? Das in meinem Leben, ist das jetzt mein Hauptbrunnen? Wieso trinke ich so oft dort raus? Kann es daran liegen, dass ich zu wenig am großen Brunnen bin? Hast du auch solche Brunnen? Selbe gegrabene, schön verkleidet, verziert, wo du dich bedienst? Oder anders gefragt vielleicht, was sind deine Trösterli? Mit was tröstest du dich? Über Jesus hinaus? Oder vielleicht gerade weil dieser Jesusbrunnen, da gibt es nicht so einen ausgelaufenen Pfad, oder? Du hast ihn vielleicht etwas vernachlässigt. Und dann trinkst du irgendwo anders, weil wir haben wirklich Durst. Wir haben alle Lebensdurst. Niemand kommt ohne Brunnen aus. Keiner von uns. Was denkst du, kann es sein, dass in deinem Leben so ein eigene Brunnen sind? Vielleicht sind die völlig okay, weil du auch immer wieder zum großen Brunnen gehst, oder? Im Johannes 7, da gibt es auch so eine Passage, da wird beschrieben, dass die Israeliten gerade das Laubhüttenfest gefeiert haben oder feiern. Das ist ein Wochenfest. Sie feiern das als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten und diese 40 Jahre in der Wüste, wo sie in Laubhütten gewohnt haben. Und denken an diese Begebenheit und sind dankbar und so. Und das feiern sie einmal im Jahr eine ganze Woche. Und da gibt es was Spezielles, da gibt es so einen speziellen Anlass. Jeden Tag in der Woche gehen die Priester vom Tempel zum Teich Shiloah und füllen einen goldenen Krug mit Wasser. Und dann gehen sie in einer großen Prozession unter Jubelgeschrei der Menschen und Worship-Music, ziehen sie hinauf zum Tempel und nehmen dann diesen Wasserkrug und einen Krug mit Wein und gießen ihn in Schalen, die am Altar angebracht sind. Wunderschöne Prozession, oder? Ich komme aus dem Katholischen, ich weiß noch, wie Prozessionen sind, oder die Priester mit ihren Gewändern und alles, und die Orthodoxen kennen das auch noch, oder? Viel Schnickschnack, viel Gold, viel Rambazamba. Ohne zu sagen, dass es einfach schlecht sei. Es ist einfach schlecht, wenn es leer wird. Okay, sie hatten so einen Anlass. Und dann steht da, alles in den Feierstimmung, oder? Und dann steht da am Schluss, am letzten, am höchsten, wichtigsten Tag von diesem Fest, Jesus auf und ruft. Es heißt, er rief. Er hat ja nicht gelüstert. Er hat gesagt, komm zu mir. Könntest du dir Jesus als Rufenden vorstellen? Und wann wird das Rufen zum Schreien, rein von der Lautstärke her? Da waren wirklich viele, viele Leute. Kann es sein, dass er einfach so rief, hallo, ja, kommt doch mal her. Denkt ihr, das reicht? Das ist einfach so eine Vermutung. Es heißt, Jesus trat vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Und jeder, der mir vertraut, das heißt, es in den Heiligen Schriften, aus dessen Innern wird lebendiges Wasser strömen. Also, stell dir das mal vor. Ich weiß nicht, ob gleich eine Prozession war, aber da gibt es so das Kontrastprogramm. Da steht plötzlich dieser Jesus auf. Und es war wirklich in dieser Woche war sehr viel Rambazamba um Jesus. Die Leute haben sich den Kopf zerbrochen. Ist das jetzt nun ein Guter oder ein Böser? Und die Pharisäer und das Volk hat es unheimlich bewegt. Und da steht der dann wirklich am letzten Tag auf. Und ich, hey Leute, ich! Hat er natürlich nicht so gemacht, aber ich, komm zu mir und trinkt von mir. Eine unglaublich super Gelegenheit, da ja das Wasser mit dem Teich Shiloah, das spielt eine große Rolle. Und vielleicht haben die Leute sich auch an einen Vers erinnert, wo es heißt, nein, das ist ein Spruch in ihrem Land einerseits, wer die Freude des Wasserschöpfens nie gesehen hat, hat niemals Freude gesehen. Also wer diese Prozession noch nie erlebt hat, der weiß nicht wirklich, was Freude ist. Und wahrscheinlich haben sie sich auch an Jesaja 12,3 erinnert. Dort lesen wir, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Also kommt zu mir, trinkt von mir, das ist schon eigenartig. Einmal hat er gesagt, ja, esst mich und trinkt mein Blut. Okay. Und jetzt sagt er, kommt und trinkt von mir. Eigenartig, oder? Was macht da unsere Fantasie? Natürlich meint er nicht, Jesus austrinken. Aber hier steht das Wort oder das Symbol Wasser für wahrhaftes Leben. Es heißt jetzt sogar, trinkt lebendiges Wasser. Das finden wir in der Bibel öfters. Und lebendigen Wassers, ich habe das mal so gelesen, da gibt es das stille Wasser, und das ist nicht das in den Flaschen, sondern das sind so stehende Gewässer oder träge hinfließende Flüsse. Und lebendiges Wasser, das ist so ein Bach oder der sprudelt. Und er sagt, kommt zu mir, trinkt von mir. Ich habe lebendiges Wasser, wir würden sagen mit Kohlensäure. Oder? Etwas, das prickelt. Und wir sehen in diesen Versen, es geht nicht nur darum, selber zu trinken, sondern er sagt, dann wird, so wie es in der Schrift steht, werden Ströme von lebendigem Wasser aus eurem Leib hervorgehen. Es ist immer diese Doppelbewegung von selber trinken und für andere zu Wasser werden, für andere zu Lebenswasser werden. Es ist ein Strom, der durch uns hindurch fließt. Uns und andere tränken. Nicht nur Leben empfangen, sondern auch Leben weitergeben. Denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen. Und dann macht er die Auslegung, Jesus ist ja der Bibellehrer in persona, oder? Und er sagt dann, damit meinte er den Geist Gottes, den die erhalten, die ihn im Glauben annehmen. Denn damals war der Heilige Geist noch nicht so da. Okay. Lass mich zurückkommen zu diesem Satz. Wie fühlt sich das an, wenn du Durst hast und du trinkst etwas? Und wie ist das, wenn man Jesus trinkt, oder? Was, wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, stellen sich da auch solche Gefühle ein? Von, ist gut gewesen. Prost, gell, trinken, nicht, dass er noch zum Stühle ausgeht. In diesem Gottesdienst ist es erlaubt, zu trinken und anzustoßen auf Jesus. Lass mich diese Brücke schlagen. Wie ist das? Wie fühlen sich deine Dates mit Jesus an? Ist das vergleichbar wie mit deinem Durst und einem Drink? Stellen sich da die gleichen Gefühle ein, die gleiche Erfrischung, die gleiche Ermunterung? Oder ist das Bibellesen und das Beten manchmal so wie Staubessen? Pflicht? Gute Gewohnheit? Ist völlig okay. Vielleicht ist jemand da, der ein Zeugnis in diese Richtung hat oder mit uns etwas teilen möchte, genau zu diesem Thema.
Ja, ist noch lustig, ich habe eigentlich nicht gewusst vom Predigtthema von heute. Und so beim Worship habe ich wie so den Eindruck von so einem Brunnen, wo so mega das Wasser so rausspritzt. Und irgendwie, ja, einfach so, Gott hat wie noch so, oder meine Gedanken zu dem Bild sind wie noch so gewesen, es fließt nicht nur Wasser, es fließt Gold. Und wenn wir unseren Brunnen oder unsere Gemeinde oder, ich weiß nicht, da wo wir sind oder da wo wir machen, wenn wir es fühlen lernen von dem Gold, von dem Wasser, das rausspritzt, Danach fließt es so wie über und beim Bild sind wie so alles, was über den Rand rausgeflossen ist, ist Gold gewesen und hat so dann den Boden rund um den Brunnen herum gedrängt. Und irgendwie noch so der Gedanke, so, nur schon Wasser kann so viel, nur schon aus Wasser entsteht so viel oder Blumen können wachsen aus Wasser oder so. Das Land wird fruchtbar durch Wasser und wie großartiger wird es, wenn der ganze Boden mit Gold tränkt wird. Was kann alles noch entstehen? Ja.
Gut, danke. Spannend. Ja. Jetzt ist noch jemand etwas da dazu? Ich möchte, dass ihr einfach einen Gedanke mit nach Hause nehmt. Wie sieht es mit diesen Brunnen aus? Wo haben wir falsche Brunnen gebohrt? Und wie ist das, wenn ich zu diesem Jesusbrunnen gehe und da trinke, wie macht das etwas mit mir? Oder ist das bloß eine geistliche Übung? was auch okay ist. Herr Jesus, und wir danken dir, dass du das lebendige Wasser bist. Du hast zwar oft eine Sprache benutzt, die uns vor Probleme stellt, wenn wir von dir trinken und dich essen sollen. Aber dein Heiliger Geist hilft uns, das richtig zu verstehen. Und danke, dass du mit uns in die nächste Woche gehst und weitergehst und du möchtest uns wirklich erfrischen. Du möchtest uns laben. Öffne uns auch die Augen für falsche Brunnen, damit wir die mit Sand zuschütten können. Amen.